Die 80er, der Musikpodcast.
Ja, das war ABBA in den 80ern. Ist eigentlich lustig. Wir wollen uns heute einen ganzen Podcast ABBA in den 80ern widmen, wo doch ABBA eigentlich synonym steht für 70er. Also wenn man nenn mir eine typische Band aus den 70ern, dann sage ich sofort ABBA, ganz klar. Aber nein, die haben auch in den 80ern gearbeitet. Und wenn man sagen könnte, ich glaube, du bist ja nun wirklich ein ABBA-Experte, Dave. Ich würde mal sagen, ABBA in den 80ern, das ist ABBA in unfröhlich.
Ja, da gibt es diese melancholischeren Klänge, diese nicht mehr so Party-Hits wie Dancing Queen oder sowas. Daran denkt ja jeder zuerst bei ABBA in den 70ern. Und wie wir heute wissen, wir reden über ABBA in den 80ern, das ja als Band nicht mehr so lange existiert hat, das ist klar. Und wir reden auch darüber, was dann nach der ja nie offiziell vollzogenen Trennung alles passiert ist. Das ist unser Thema heute.
Und die waren auch schon nicht mehr zusammen?
Die waren auch nicht mehr zusammen, nee, als Paare.
Ja, normalerweise ist es ja so, wenn eine Band, die aus zwei Paaren besteht und sich die Paare quasi zeitgleich trennen, dann ist normalerweise die Band auch Geschichte. Aber bei ABBA war das ja anders. Ne?
Bei ABBA war das anders. Vielleicht muss man das nochmal gerade einordnen. Björn und Agnetha, die waren verheiratet zusammen bis 1979 und danach ging es dann zu Ende. Und Benny und Frieda, die haben sich 1980 getrennt. Also beide Ehen sind vor dem vorläufigen Ende von ABBA. Ne? Vorläufig sage ich, weil es gibt sie ja wieder. Beide Ehen sind also vor dem Ende getrennt worden. Und über diesen Zeitraum reden wir in den frühen 80ern.
Vielleicht deshalb auch 80er, aber in traurig.
Ich finde das eine sehr, sehr passende Bezeichnung, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt wieder Platten mitgebracht. Alles rund um ABBA, um das ABBA-Universum. Und ich habe mir ja die Solo-Sachen der Damen vorgeknöpft.
Also von Frieda und Agnetha.
Genau. Und du hast, was hast du mitgebracht?
Also Nebenprojekte, die Benny und Björn gemacht haben, dazu zählen Musical-Projekte, aber auch für andere schwedische Künstler, da kommen wir im Einzelnen noch drauf.
Ja, zurück zu ABBA, früher 80er, die haben dann Songs gemacht, die anders klangen, die reifer waren, fand ich. Weil absolut. Ich meine, der erste Riesenhit, Waterloo, ich meine, das ist eine Spaßnummer. Dancing Queen ist auch, ja, nicht ganz so spaßig, aber schon, es ist einfach nur die pure Fröhlichkeit, perfekt produziert. Und in den 80ern haben sie sich davon getrennt, sind trauriger geworden. Und da habe ich jetzt einen Titel mitgebracht. The Winner Takes It All, 1980, ein großer Hit vom Super Trooper Album.
And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
Aber ein traurig, aber mit fantastischer Strahlkraft in der Stimme. Einer der großen Trennungssongs. Da sind sie schon getrennt, wie gesagt, die beiden Paare. Inwieweit glaubst du als, ja, aber Experte, du kennst dich da noch viel besser aus als ich, hat das Scheitern der Beziehung in die Musik reingestrahlt oder sich auf das ausgewirkt? Das würde mich interessieren.
Ich habe das immer so gesehen, weil The Winner Takes It All, da geht es ja wirklich um Agnetha, die aus der Sicht einer getrennten Frau von ihrem Partner singt und auch traurig ihm heute gegenübertritt, also aus der Sicht des Liedes nach der Trennung. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, die schütten da ihre privatesten Gefühle aus. Und ich hatte ja im November wirklich die Gelegenheit, Benny und Björn von ABBA persönlich für uns zu interviewen. Das ist einer der ganz wenigen deutschen Radiojournalisten, die das durften. Und das hat mir echt auf der Seele gebrannt. Ich habe gefragt, ja, wie ist denn das? Die Songs, die ihr über Trennung und Herzschmerz schreibt, ist das das, was ihr aus eurem eigenen Leben rausholt? Und Björn hat mir das drauf geantwortet.
Not necessarily always. It's much more fiction than story. But of course, they are experiences that we've had, we've gone through. We've divorced, we have children. All of those things we've gone through, all of us. Natural for me to write about.
Also er sagt, ja, nicht notwendigerweise ist das alles immer so aus unserem Leben gegriffen. Aber natürlich haben wir diese Erfahrungen im Leben als getrennte Paare. Wir haben Scheidungen hinter uns, alle miteinander und wir haben Kinder. Und klar, sagt Björn, strahlen dann solche Sachen auch in Songs aus. Björn schreibt ja die Texte und dann sagt er, natürlich schreibe ich dann über Sachen, die ich selbst erlebt habe. Und mittlerweile, muss ich dazu sagen, hat es ja wieder erlebt. Björns Frau Lena und er, die haben sich im Februar 22 auch nach 41 Jahren getrennt, wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass das kommen wird. Aber zu den Songs, also so ein bisschen spiegeln Sachen wie Winner Takes It All dann auch diese Emotionen wieder von damals aus den frühen 80ern, als die Paare getrennt waren. Agnetha singt das mit unglaublicher Emotion und natürlich nimmt sie diese Emotionen aus der Trennung auch in das Lied rein, ganz klar.
Ja, diese Strahlkraft, die sie halt in der Stimme entwickelt, das ist ja, das ist das, was ABBA ja auch ausmacht. Und natürlich dieses, ja, ich glaube, es gibt keine, wenig zwei Frauen auf dieser Welt, die so perfekt zusammen singen können wie die beiden. Das ist so. Und, aber ist es nicht auch komisch? Was ich nicht verstehe oder was ich mir unheimlich schwierig vorstelle, ist, wenn ich mich von meiner Frau in der Band trenne und dann mit der weiter da zusammenarbeiten soll, so eng, ja, wie so eine Band ja ist, im künstlerischen Bereich, auf emotionaler Ebene, dann stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor. Aber irgendwie waren die professionell genug, diese Trennung gut hinzukriegen. Also es gab ja wenig Rosenkrieg, ne?
Sie haben sich alle bewusst dafür entschieden, das weiterzumachen. Auch das war Thema in dem Interview. Benny hat mir Folgendes dazu gesagt.
With divorces and stuff,
yeah,
we kept on working because we felt that what we have with ABBA is so special. We can't ditch that for those little reasons that we're not married anymore, you know. Because they could still sing, we can still write songs, we can gather together and we can record everything the best we could.
Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also Benny sagt so ein bisschen ironisch, naja, nur wegen der Trennung dann aber aufgeben, das war kein Thema. Das war uns allen so wichtig, das hat so viel Kraft auch für die Fans und sowas. Und da haben wir gesagt, okay, wir können auch nach wie vor Songs zusammenschreiben, die Männer ja sowieso, und dann können wir die auch im Studio aufnehmen. Das haben wir dann eben weitergemacht. Und ich finde, diese Aber in Traurig, in den frühen 80ern, das hat wirklich eine unheimliche Wucht. Also es gibt ja einen Grund dafür, warum The Winner Takes It All zum Beispiel eines der beliebtesten ABBA-Songs ist, weil das eben diese Tiefe hat. Und gerade wenn Leute, die jetzt bei ABBA schon über 40 Jahre dabei sind als Fans, die haben diese Lebenserfahrung auch gemacht, ja. Und die hören das dann heute mit der Lebenserfahrung und das drückt dann irgendwo auf den Knopf, ne? Und ja, man macht was mit einem.
Ja, wobei es natürlich denen schon in die Hände gespielt hat, dass aber ein besonderes künstlerisches Konstrukt war. Also zwei Männer, die quasi die Komposition und das Arrangement in der Hand haben und zwei Frauen, die eigentlich für die Interpretation der Songs der Männer da sind. Insofern gibt es jetzt beim künstlerischen Arbeiten der beiden Männer ja keine Probleme, die waren ja nicht verheiratet, und das gleiche gilt dann auch für die beiden Frauen, wenn es darum geht, das zu interpretieren. Das hat ihnen natürlich da zusammengespielt. Wären die Songwriter-Paare, ich glaube, dann wäre es schwerer gewesen.
Ich sag mal so, es hat dann ja irgendwann nicht mehr funktioniert. Wir wissen, dass nach 1983 dann definitiv Feierabend bei ABBA war. Es war ein schleichender Prozess, diese Trennung von ABBA.
Also nicht wie bei den Eagles, die sich hinter der Bühne geprügelt
haben. Nee, auf der Bühne haben sich geprügelt.
Die sich auf der Bühne.
Glenn Frey und Don Henley haben sich in der Tat auf der Bühne geprügelt. Nee, sowas gab's nicht. Aber es war ein schleichender Prozess.
Also, das letzte Lebenszeichen als Band war 82, ne?
Korrekt.
Dann gab es zwei Singles im Oktober 82, The Day Before You Came und Under Attack im Dezember 82. Ne? Und dann war Schluss. Das habe ich nochmal kurz mitgebracht. And still on top of this, I'm pretty sure it must have rained. The day before you came. Under a tidal view, I'm being taken. About to crack, defense is breaking. On somebody's face, survive, heart, come and rescue. Ja, war nicht ganz so erfolgreich wie die Singles davor schon. Also jetzt
für ABBA-Verhältnisse.
Für ABBA-Verhältnisse nicht ganz so erfolgreich, obwohl die schon sehr gut sind. Aber ich glaube, so richtig haben sie ihren Sound da nicht in die 80er gekriegt, ne?
Ich finde schon. Ja. Aber ich, also die klingen sehr aus der Zeit. Also die sind fast komplett synthetisch arrangiert. Also The Day Before You Came und Under Attack auch. Aber irgendwas hat an der Stelle in den 80ern nicht mehr funktioniert, dass man sie in die Top Ten damit bekommt. Ne? Davor, das Album The Visitors, da war ja noch One of Us drauf, da war die ABBA-Formel auch noch, hat auf die Zeit gepasst. Und hier nur wenig später, da hat's in Deutschland für Under Attack nur noch für Platz 22 gereicht und The Day Before You Came, obwohl noch ein Platz 5. Also wenn man dann nicht mehr von einem Platz 1 spricht und das als nicht so erfolgreich
ja.
empfindet, dann ist...
Wobei ich bleibe dabei, dass ich finde, diese Piano-Sounds, die sie immer verwendet haben, verwenden sie auch da. Also ich finde, der Sound hat sich für mich, für meine Ohren nicht so, obwohl natürlich klar, es ist die Strahlkraft der beiden Frauen, die überstrahlen die ganzen Werke immer. Ich fand es vom Sound her eigentlich immer noch ABBA. Ich glaube, ABBA können nur ABBA.
Aber ja, das wissen wir vor allem, weil wir das neue Album jetzt kennen und es klingt immer noch nach ABBA. Ganz egal, wie man da jetzt so jetzt steht oder nicht. Also ich habe dann Benny und Björn, also ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von The Day Before You Came. Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist mein Lieblingssong von ABBA. Auch weil ich damals in den Musikvideosendungen, die es vor Formel 1 gegeben hat, habe ich dieses Video gesehen, in dem Agnetha am Bahnsteig steht und dann den Zug auf die Arbeit nimmt, ne, also auch das Lied, den Text des Liedes wiedergibt und dann so einen netten Typen sieht und mit dem flirtet und dann merkt man, okay, sie fängt was mit ihm an und die Perspektive des Liedes ist, als sie schon getrennt sind, ja, und sie singt mit Herzschmerz darüber, dass dieser Mann, den sie da besingt, ihr Leben verändert hat, aber jetzt ist er nicht mehr da. Das hat so einen doppelten Boden und so eine ganz tiefe Emotionalität. Also deshalb finde ich diesen Song ganz, ganz großartig und das Video war auch toll. Ich bin übrigens mal nach Stockholm auf diesen Bahnsteig. Halt mich für verrückt, wahrscheinlich hält mich jetzt jeder für verrückt, ich bin zu diesem Bahnsteig gepilgert, wo sie da steht. Der hat sich gar nicht groß verändert. Egal, das ist ein anderes Thema.
Ja, aber wenn du so ein Riesenfan bist, wie war denn eigentlich dann so rein emotional diese Begegnung mit Benny und Björn?
Surreal.
Gut, sie sind ja auch ein bisschen älter geworden.
Ja, dann, ne? Die sind super cool, die beiden. Also total unprätentiös. Die sind, du merkst ihnen nicht an, dass sie diese Weltlegenden sind. Sie hören dir zu. Ja, sie sind total nahbar. Benny ist so ein bisschen schräg von seinem Humor, der lässt mal so einen Spruch raus. Björn ist eher so der Gentleman und Benny, ne, der Mann am Klavier, der ist so der Nerd, der gerne mal einen Spruch raushaut. Also ich fand die Begegnung absolut großartig.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es Schweden sind und die Schweden einen eigenen Umgang haben mit Stars.
Ja.
Also da ist ja zum Beispiel gar nicht üblich, dass man sich abschottet und irgendwie große Zäune drumherum baut, dass einen keiner sieht. Das ist eigentlich nicht üblich. Man sieht dann zwar große, tolle Häuser mit großen Grundstücken davor, aber man sieht trotzdem irgendwie die Veranda. Und das ist übrigens auch bei den Häusern von Benny und Björn. Weil ich war mal auf einer Reise, auch mit Hörern von uns, mit SWR1-Hörern in Stockholm und in Schweden unterwegs, wo wir uns die, ja, wo wir dann auch die Häuser gezeigt bekommen haben, in denen die jetzt wohnen. Einer ist ja auf einer Insel.
Ja, ja,
und da sieht man Stockholm, die aber. Ja. Das ist auch nicht abgeschirmt. Und die Schweden sind sehr zickig darin, wenn man die Stars belästigt.
Also das stimmt.
Das wollen die nicht.
Das stimmt,
und die wollen ihr Leben leben, auch wenn es Stars sind. Also dieses Hinterhergeschrei und Kreischen und so, das ist keine schwedische Art. Und das ist jetzt meine Privattheorie, dass das dazu führt, dass diese Menschen, die dort berühmt sind, eher noch normal und auf dem Teppich bleiben, weil sie nicht in so einem abgeschotteten Welt für sich leben.
Das war natürlich auf der Australien-Tour dann Ende der 70er Jahre ein bisschen anders. Da haben sie gemerkt, dass das auch komplett. Aber
da waren sie ja nicht in Schweden.
Nee, aber das stimmt. Da gibt es ja auch immer wieder Geschichten, dass die ABBA-Paare dann ganz normal ausgegangen sind, als sie noch zusammen waren und dass man sie auch in Ruhe gelassen hat. Ne?
Ja, genau.
Das ist in der Tat so. Aber nochmal zurück zu Under Attack und The Day Before You Came. Es wurde damals als, sag ich mal, ja fast Misserfolg erfunden. Kann man, Platz 5, ja, ist ein Misserfolg. Und da habe ich auch mal Benny und Björn drauf angesprochen, gerade auch, weil ich The Day Before You Came so mag. Und das haben sie mir dazu gesagt.
The two last ones, The Day Before You Came and Under Attack, They didn't work. We weren't number one with any of those songs. No.
Also auch Sie empfinden es als nicht so einen großen Erfolg. Wir sind damit nicht Nummer eins geworden und die beiden Songs haben nicht funktioniert. Also ich habe Ihnen natürlich heftig widersprochen, aber das ist so, wie Sie es in Ihrem Universum eben betrachtet haben.
Ja, aber Ende 82 war dann Schluss. Sie haben aber keine offizielle Auflösung, das hatten wir auch schon mal gesagt, nie eine Auflösung bekannt gegeben haben, sondern haben gesagt, wir machen eine Pause.
Ja.
Wobei das auch immer in vielen Beziehungen, die ich aus dem Freundeskreis kenne, wenn die sagen, wir machen eine Beziehungspause, dann ist da Schluss.
Ja, und ich kann aber nicht verifizieren, dass es diese Aussage, wir machen hier, also es gab keine Pressekonferenz oder ein Pressestatement, wo sie gesagt haben, wir machen jetzt eine Bandpause. Die gab es ja auch nicht. Es kam einfach nichts Neues von der Band.
Aber es sollte das 10. Album kommen irgendwann. Ne?
Ja, die beiden Songs, die wir gerade gehört haben, also The Day und Under Attack, die sollten auf ein 10. Album. Das hatte auch bei Fans einen Arbeitstitel, Opus 10. Aber das ist vermutlich wirklich nur irgendwie mal in der Presse entstanden. Und dieses Album kam einfach nicht.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe die beiden Damen angeguckt.
Deren Solokarriere.
Deren Solokarrierchen. Ja, auch im ABBA-Universum, muss man ja sagen. Ja. Und Frieda zum Beispiel, die hat schon im September 1982 ihr erstes komplett englisches Soloalbum, Something Going On, rausgebracht und ich habe mal die Single daraus mitgebracht. I know there's something going on.
Das haben wir doch noch im Ohr.
Und da sage ich, das ist jetzt aber Sound 80. Das klingt nach 80er. Klar, es klingt nach 80er. Man hört's, oder? Man hört sofort, wer der Produzent ist.
Ja, Phil Collins, ja. Der trommelt auch.
Phil Collins trommelt auch. Und also klar, der hat seinen Sound da mit ihr verwirklicht. Das ist schon sehr erstaunlich. Aber ich finde das eine super Nummer.
Das ist eine richtig starke Nummer. Ein
richtig starker Titel.
Ja,
Erfolg auch im ABBA-Universum nicht so groß, aber für so ein Soloalbum von ihr auch Platz 5 in Deutschland.
Ja, finde ich aber sehr bemerkenswert. Und was man ja auch noch dazu sagen kann, Frieda und Phil Collins, die hatten ja zu dem Zeitpunkt dann beide Trennungen hinter sich und die haben sich dann auch so emotional gut verstanden, weil die irgendwie die Sensibilität an so Musik dann ranzugehen, war dann die gleiche.
Aber da ging nichts, ne?
Nein.
Wäre nicht bekannt.
Ich habe die Dokumentation über die Entstehung dieser Something Going On Solo-Platte geguckt und ich habe auf Funken zwischen den beiden geachtet.
Nö. Aber irgendwie viel. Sie hatte dann auch kein Interesse mehr, ihre eigene Karriere weiter zu verfolgen, obwohl das ja eigentlich gut war, ne?
Ja, sie hat dann schon noch Platten gemacht und hat dann auch in Schweden in den späten 90ern hat sie auch. Sie ploppte dann immer mal wieder so auf, aber so richtig mit großer Energie und Ehrgeiz, nö. Immer wenn es ihr Spaß gemacht hat.
Ja, klar. Müssen muss man nach ABBA nicht mehr, ne? Das war natürlich ein großer Vorteil, den sie hatten, dass sie nicht unbedingt weitermachen mussten. Gucken wir auf Agnetha. Solo-Karriere nach ABBA war dann ab 83, war nicht ganz so erfolgreich, kein Top-10-Hit, aber die Songs sind schon auch im Radio gelaufen. 1985, I Won't Let You Go, das war vom Album Eyes of a Woman.
Das war schon das zweite englische Solo-Album nach ABBA.
Genau. Okay, und das war Platz 21, das hören wir uns auch nochmal an. Ich finde diesen Vergleich zwischen den beiden Künstlerinnen von ABBA dann ganz gut, weil ich fand jetzt Frieda mit dem ersten Titel, das fand ich toll. Das geht, und das hier ist wieder so, ja, nee, das ist so packt nett, mich
das
nicht
ist ganz
so. Das ist so
ein
nettes,
nett.
Das ja. ist so ein, das hätte es bei ABBA aber niemals auf eine Platte geschafft. Das hätten sie im Studio hinten links irgendwo vergraben und hätten gesagt, ist nicht stark genug, ganz nett, aber lohnt sich nicht.
Was ich ganz spannend finde, die ABBA-Damen sind sehr beschäftigt gewesen dann, ne, ab Ende 82 ja schon. Also Frida bringt Ende 82, während parallel ABBA-Songs rausgebracht werden, ja, macht sie ihr Soloalbum, ja. Und auch Agnetha, ne, hat 83 das erste Englische rausgebracht. Die Songschreiber von ABBA, Benny und Björn, die arbeiten parallel an ihren eigenen Sachen, an Chess vor allem. Am Musical, die haben auch anderes zu tun. Später ist das dann auch im West End als Musical richtig aufgeführt worden in London, aber erstmal ein Doppelalbum mit Text von Tim Rice, ne, berühmter Musical-Texter, Musik von den ABBA-Männern. Und das Lustige ist, auf dieses Chess-Musical, da sind Versatzstücke von ABBA-Songs dann drauf gelandet. Zum Beispiel bei I Know Him So Well ist das Elaine Page und Barbara Dixon, das war das Damenpaar, das auf dem Album von Chess dann gelandet ist. Also im Kern ein ABBA-Song, aber eben jetzt von zwei anderen Frauen gesungen.
Aber das gab es ja auch als Album und da gab es einen sehr erfolgreichen Titel, ne? One Night in Bangkok. Und das war, glaube ich, auch der erfolgreichste Hit aus diesem Album.
Was?
Or Hastings or this place.
When he heads down over your pieces, brother.
Ja, da steht, wenn man sich anguckt im Archiv, One Night in Bangkok steht Murray Head.
Genau, das ist derjenige, der da
rappt. Der quasi den Hit hat, dem der Hit zugeschrieben wird. Ist aber eigentlich nicht so, ne?
Murray Head singt den Refrain gar nicht. Der macht wirklich diesen Rap, den ich gerade schlecht nachgemacht habe. Wir achten nochmal drauf. Also Murray Head rappt.
One town's very like another when your head's down over your pieces, brother.
Also, er ist gar nicht der, diesen schönen Refrain singt. Der Typ, der das macht, der Typ, der das tatsächlich macht, heißt Anders Glenmark, ist schwedischer Musiker, hat schon in den 70er Jahren für ABBA gespielt und gehört sozusagen zum ABBA-Universum. In den 80ern war er noch ein bisschen näher dran.
Dieses Chess-Projekt, was Sie da verfolgt haben, das war jetzt nicht einfach nur ein Album, das war mega aufwendig. Mit Platte und dann die Inszenierung, diese West End-Inszenierung in London. Und da merkt man schon, die Männer hatten auf ABBA keine Lust mehr. Die wollten schon andere Wege gehen. Die hatten jetzt auf so, wir machen eine Band und machen jetzt wieder was Ähnliches. Das war weg.
Die hatten schon seit längerem die Idee, ein Musical zu machen oder Musiktheater irgendwie voranzutreiben. Und dass es eben nicht einzelne Songs sind, sondern dass die Songs irgendwie alle miteinander was zu tun haben. Also schon was Theatralischeres im positiven Sinn jetzt. Und dann haben sie aber, nachdem das als Platte ein großer Erfolg war, im West End, im London West End, war das eher durchwachsen. Es ist dann auch nicht so lange gelaufen. Es war im Prinzip ein gutes Musical, aber nachdem eben die Platte Chess ein großer Erfolg war, haben sie sich anderen schwedischen Künstlern...
Ja, vielleicht ist das auch wie so eine Befreiung für so jemand, der dann von so einer Band wie ABBA, wo ja der Druck, Plattenfirma und sowas, unheimlich groß ist, noch ein Erfolg und es geht noch ein größerer Erfolg, dass man sich dann endlich was anderem widmen kann, wo man nicht mehr so drauf angewiesen ist, dass man so abräumt wie ABBA. Ne?
Ja, die Regel der vier Mitglieder war, wir machen das so lange weiter, das liest man immer wieder, solange es Spaß macht. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann hören wir eben auf. Und es hat dann eben keinen Spaß mehr gemacht. Und dann waren diese anderen Sachen in der Tat viel interessanter. Ich komme nochmal zurück. Benny und Björn, die Songschreiber, haben weiterhin zusammengearbeitet, arbeiten also ununterbrochen im Prinzip an Musik. Und in den Jahren nach Chess, also wir sind im Jahr 84, 85, haben sie für schwedische Künstler Songs produziert. Nämlich für das Duo Gemini. Und diese Single kam 1985 raus.
Na, hat schon was von ABBA.
So ein bisschen, ne?
Ja, das Songwriting klingt schon nach ABBA.
Klingt schon, die Stimmen sind anders. Die
Stimmen sind ein bisschen anders, ja, genau.
Eine weibliche Stimme und eine männliche Stimme. Ja. Aber es hat so ein, so von den Harmonien her und die Melodie, so ein bisschen ABBA-Feeling, finde ich auch. Just Like That heißt die Single. Und,
das hat für mich gerade so ein bisschen fast nach Bee Gees irgendwie. Bee Gees und ABBA. So war für
die
mich
Bee Gees haben auf ABBA immer schon einen großen Einfluss gehabt.
Ja, siehst du?
Voulez-vous, der Song von 1979. Die Backing-Tracks dafür, die sind im Bee Gees-Studio in Miami aufgenommen von einer anderen Band. Und es ist das einzige Mal, dass ABBA was aus der Hand gegeben haben außerhalb von Schweden.
Guck, habe ich wieder was gelernt.
Siehst du? Ja, ich bin wirklich der ABBA-Experte. Ja, nee, Bee Gees hat vom Sound her auf ABBA auch, also bei diesen Disco-Produktionen auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Wir haben gerade eben von Gemini, Just Like That gehört. Benny und Björn haben alle Songs von diesem Album geschrieben und auch die Produktion übernommen. Auch mit dem ganzen ABBA-Team in dem eigenen ABBA-Polar-Studio in Stockholm. Und das Interessante ist, Gemini, dieses Duo, das sind die Geschwister Karin und Anders Glenmark. Anders Glenmark, Bernd. Der hat vorhin.
Das hatten wir vorhin, Herr Lehrer.
Der hat One Night
in Bangkok. Das ist der Refrain One Night in Bangkok, genau.
Genau, ja. Der ist das.
Also, wer einmal da drin steckt, der kommt nicht mehr raus.
So ist es. Das ist mit den Liedern auch so. Eben gehört Just Like That von Gemini. Und auch dieses Lied war für ABBA gedacht. Und den Song gibt es tatsächlich als ABBA-Fragment. Den haben die nämlich angefangen im Studio aufzunehmen.
He was handsome and smart, walked away with my heart. He found a temporary home in my flat, fell in innocent.
Also das ist jetzt ABBA, ne?
Das ist ABBA, genau. Das ist derselbe Song, ein paar Jahre vorher.
Also, sehr ökonomisch vorgegangen, ne?
Von Benny und
auch
Björn.
Ja, das ist das, was ich vorhin gesprochen habe. Wahrscheinlich ein Werk, was es nicht auf eine Platte geschafft hat von ABBA, weil es oder zu spät kam wahrscheinlich. Ne?
Nee, sie war nicht zufrieden.
Genau. Das,
sie war nicht zufrieden damit.
In die Ecke, aber nicht wegschmeißen. Vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. Ne? Ja, das war wahrscheinlich die Haltung.
Das ist an dieser Songs, bei denen Fans seit 40 Jahren eben sagen, warum habt ihr das nicht fertig gemacht? Wir hätten das so gern von ABBA. Also man kann das Potenzial schon hören, aber es ist nie so, sie haben den Song nicht in den Griff gekriegt. Und
ja, aber es ist schon erstaunlich, dass so viel später heute sind die immer noch wichtig. Also ABBA ist und bleibt einfach wichtig und haben auch viel in den 80ern gemacht. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Also, dass sie trotzdem ihr Universum weiter in den 80ern gelebt haben. Ne?
Ja, und ich als ABBA-Fan, ich habe ja dann Mitte und Ende der 80er, ich habe dann ABBA-Platten nachgekauft und ja, Schulkameraden haben so ein bisschen die Nase gerümpft, weil ABBA Ende der 80er war alles andere als in. Das war bevor Erasure mit der ABBA-SGP kam, das war vor ABBA Gold, bevor dieses Revival kam. Und da hast du natürlich gehofft, dass irgendwann mal sie es überlegen. Die Hoffnung war ja in den 80ern noch berechtigt. Und dass das dann knapp 40 Jahre später dann tatsächlich so gekommen ist, wo ich als Fan auch nicht mehr unbedingt so jetzt mitgerechnet habe, das ist schon ein großes Glück, auf jeden Fall.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe meine Hochachtung und meine Verehrung für ABBA auch erst beruflich entdeckt. Als junger Mensch Anfang der 80er war ja schon so ein bisschen auch polarisierend, ne?
Ja.
Man mochte sie oder man mochte sie eben nicht.
Es ist nicht so, dass ABBA eine coole Band waren.
Genau.
Also wenn
und ich war ja cool.
Du warst cool und cool in den 80ern.
Heißt Punk,
ja,
Soul,
du hast dann die frühen Police-Sachen hast du gehört.
Ja, wie wild.
Heute ist Phil Collins auch nicht mehr so cool. Also ich finde ihn cool, ja. Aber die Kids heute, obwohl.
Ja, Toto. Also es gab schon viele tolle Sachen. Depeche Mode waren cool. Also es gab vieles, was cool war, aber ABBA war.
Wir haben so viele Gemeinsamkeiten bei Sachen, die wir cool finden.
Ah, guck, siehst du? Ja. Sollen wir gar nicht meinen.
Ja,
ne?
Das ist, wisst ihr Leute, das ist so ein bisschen Paartherapie, weil Bernd ist ja offiziell mein Chef. Und wir räumen sozusagen, ach, das ist Quatsch, ich mache natürlich nur einen Witz, das ist keine Paartherapie, aber wir stellen immer wieder Dinge fest, die wir gemeinsam oder unterschiedlich sehen.
Das dürfen wir ja auch. Zumal, ich bin möglicherweise dein Chef, aber wenn es um ABBA geht, ziehe ich immer den Hut ab. Von
ja, also deshalb, das war mit dem Interview im November, da konnte ich also mein Fanboy-Dasein nicht von dem Radiojournalisten trennen und keiner der Leute, die damals da waren, haben das gekonnt. Also das war eine absolute Ausnahmesituation und auch sicherlich eine einmalige Gelegenheit, weil ich glaube nicht,
dieser Hype zog sich ja wahnsinnig lange. Das wurde ja schon seit Jahren angekündigt. Ah, aber komm wieder, es gibt dann vier Titel und es gibt fünf. Dann hieß es, ja, es kommt eine Show. Und dann verzögert sich die Show, weil sie irgendwie technisch nicht klarkamen. Und das ist schon irre, wie der Hype immer wieder dran geblieben ist und wie die Leute immer drauf gegiert haben, was Neues darüber zu erfahren.
Mhm. Dann ist das Album tatsächlich rausgekommen und aber haben wieder einen Haufen Liebe abbekommen von ihren Fans, wie seit eh und je. Und das war übrigens die letzte Frage, die ich dann im Interview gestellt habe. Wie findet ihr beiden das eigentlich, dass jetzt alle wieder über ABBA reden und alle glücklich sind und ihr all diese Fanliebe wieder abbekommt? Was sagt ihr dazu?
That's wonderful.
Oh, it's wonderful.
I think it's wonderful.
It's heartwarming, it's humbling, it's all of that, all the time. There's not a day that we're not reminded about this love, this emotion coming towards us. It's fantastic. It's unique, I think.
We're probably not worth it, but it's nice that it exists.
Also sie stapelte auch wieder tief. Ich fasse mal kurz zusammen. Also es vergeht nicht ein Tag, dass wir nicht an die Liebe unserer Fans erinnert werden. Es ist wirklich unglaublich, es ist überwältigend und wir sind es wahrscheinlich gar nicht wert. Also auch da wieder total unprätentiös und bescheiden.
In aller Bescheiden und Unbescheidenheit, das war's für heute schon fast wieder. Ne? Also man kann uns erreichen, wir haben schöne E-Mail-Adressen, die80er@swr1.de.
In allen Schreibweisen, die80er@swr1.de. Hat euch das so gefallen? Gerne her mit Lob und Kritik. Und wir hören uns. Ich bin Dave.
Und ich bin Bernd. Tschüss.
Die 80er, der Musikpodcast.